Deutschlandfunk.
In der letzten Folge von Eine Stunde History, da waren wir bei den Olympischen Spielen. Wir haben die Griechen kennengelernt und mit ihnen hat die Kultur Einzug gehalten in Europa. Aber in Griechenland, da kümmerte man sich nicht nur um den Körper, sondern auch um den Geist. Und es wurde gegrübelt, bis es qualmt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jetzt mal der Reihe nach. In 100 Folgen vom Anfang bis jetzt.
Folge 5, die Reformen des Kleisthenes.
Mit Steffi Orbach.
Um 508 vor Christus, da wird im antiken Athen ein entscheidender Schritt bei der Entwicklung der Demokratie gemacht. Der Adel wird geschwächt und die Bürger bekommen mehr politische Mitbestimmung. Das müssen wir im Übrigen nicht gendern, denn Frauen zum Beispiel waren von diesen Reformen ausgeschlossen. Ein athenischer Staatsmann und Politiker namens Kleisthenes gilt als Autor dieser Reformen, als Schlüsselfigur der athenischen Demokratie. Und seine Reformen waren wichtig für alle weiteren späteren Demokratien.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Moin.
Die Reformen des Kleisthenes wurden um 508 vor Christus durchgesetzt. Wie sah es denn in den Jahren zuvor in Athen eigentlich aus?
Naja, also die Quellenlage ist nicht so besonders gut, aber klar ist, dass die athenische Polis von Peisistratos und nach ihm von seinen Söhnen Hippias und Hipparchos dominiert wurde. Diese Epoche wird die Peisistratiden-Tyrannei genannt. Ob es sich tatsächlich um eine Tyrannei gehandelt hat, ist aber zweifelhaft. Jedenfalls hatten Peisistratos und seine Söhne eine starke und sehr auffällige Leibgarde, die ihre Gegner abschreckte. Sie sorgten bei der Besetzung der hohen Ämter in Athen dafür, dass ihre Gefolgsleute eingesetzt und ernannt wurden. Und sicher ist wohl, dass das harte Regime der Peisistratiden entweder Widerstand hervorrief oder Regimegegner ins Exil trieb.
Ob es jetzt eine Tyrannei war oder nicht, wie ist denn diese Phase zu Ende gegangen?
528 oder 527 vor Christus, da starb Peisistratos. Seine Söhne übernahmen das Regiment ihres Vaters. Beide Söhne waren aber anders als ihr Vater darauf aus, die Adelsgeschlechter Attikas in ihre Herrschaft einzubinden. Und so kommt unsere heutige Hauptfigur ins Spiel. Denn Kleisthenes, der einem attischen Adelsgeschlecht entstammte, wurde 525 Archon. Das war ein sehr hoher Beamter in Athen. 514 gab es während eines religiös-politischen Festes einen Anschlag auf die beiden Tyrannen, aber entgegen der ursprünglichen Planung wurde nur Hipparchos umgebracht, während Hippias das Regime mit größerer Härte fortführte. 510 musste er nach der Belagerung seines Zufluchtsortes auf der Akropolis aufgeben, ging ins Exil, wo er 490 vor Christus verstarb.
So, und dieser Kleisthenes, wer war das denn, beziehungsweise aus welcher Familie kam der denn?
Also, er wurde 570 vor Christus geboren, als Spross der Familie des Adelsgeschlechts der Alkmeoniden. Die Alkmeoniden waren Gegner der Peisistratos-Söhne Hippias und Hipparchos, die ja beide die Tyrannei aufgezogen hatten. Und sie fühlten sich traditionell den Bürgern der unteren Schicht verpflichtet. 510 betrieb die Familie mit Hilfe der Spartaner die Absetzung von Hippias, der ja dem Attentat von 514 entkommen war. Nach der Absetzung von Hippias musste sich Kleisthenes allerdings mit einem innenpolitischen Gegner namens Isagoras auseinandersetzen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung musste Kleisthenes ins Exil gehen.
Aber er kam zurück. Warum?
Ja, er wurde gerufen, weil jener Isagoras, also der Gegner von Kleisthenes, mit Hilfe des Königs von Sparta eine Oligarchie errichten wollte, also die Herrschaft einer kleinen Gruppe über Athen. Das verhinderte aber der Rat Athens, weil das nach ihrer Auffassung einem Staatsstreich gleichgekommen wäre. Und es beginnt eine gewalttätige Auseinandersetzung in Athen. Hippias und Isagoras fliehen auf die Akropolis, wo sie von den athenischen Bürgern 3 Tage belagert werden. Dann gestatteten die Athener den Abzug der beiden und baten Kleisthenes, aus dem Exil nach Athen zurückzukommen. Er kam und begann seine Reformen.
Ja, über die werden wir natürlich später nochmal reden. Jetzt kommen wir aber erst nochmal zurück zur Situation in Athen vor den Reformen. 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung, da nämlich erlebt die Stadt Athen unruhige Jahre. In der Stadtgesellschaft gibt es Streit und Auseinandersetzungen darüber, wer über die politischen Geschicke entscheidet. Und aus dieser Situation heraus, da werden neue Verfahren zur politischen Willensbildung entwickelt. Deutschlandfunk Nova-Reporter Armin Himmelrath nimmt uns mit in diese Anfangsjahre der Demokratie.
Vater, Vater, alle reden heute von der Volksversammlung. Heute wird abgestimmt, oder? Gehst du auch hin?
Natürlich gehe ich hin. Jeder freie Bürger sollte das. Das ist ja das Neue daran.
Neu? War das nicht schon immer so?
Nein, überhaupt nicht. Früher, da bestimmten wenige Adelige, reiche Familien. Sie sagten, was recht ist und was nicht.
Und jetzt entscheiden alle?
Zumindest alle männlichen Bürger. Es war ein langer Weg. Erst kam Solon.
Ah, der mit den Gesetzen.
Genau. Er hat Schulden erlassen, viele versklavte Athener befreit. Und er hat gesagt, nicht nur Herkunft zählt, auch was ein Mann leisten kann. Er stärkte auch die Volksversammlung. Aber Athen blieb unruhig.
Und dann?
Dann kam Kleisthenes. Der hat vieles neu geordnet, im guten Sinne.
Wie das?
Er hat die alten Machtstrukturen aufgebrochen. Die Menschen wurden neuen Bezirken zugeordnet, nicht mehr nur nach Familie. So konnte keine Gruppe allein die Macht an sich reißen. Und mehr Bürger konnten nun wirklich an der Politik teilnehmen.
Also mehr Gleichheit?
Zumindest mehr Mitbestimmung. In der Volksversammlung der Ekklesia sprechen wir, stimmen ab und entscheiden zusammen.
Bürger Athens, die Versammlung beginnt!
Wie läuft das genau ab? Rufen einfach alle durcheinander?
So chaotisch wirkt es manchmal, ja. Aber es gibt Ordnung. Zuerst, wer sprechen will, tritt nach vorne.
Wer von den Bürgern will sprechen?
Ich sage, wir brauchen neue Kriegsschiffe.
Und ich sage, wir müssen vorsichtig sein.
So viele Stimmen und jede zählt?
Ja, das ist die Idee der Demokratie. Demos, das Volk. Kratos, die Macht.
Aber was ist mit den Frauen und den Sklaven?
Nun, die gehören nicht dazu. Unsere Demokratie ist unvollständig. Weißt du, sie gibt vielen eine Stimme, aber nicht allen. Dann wird auf jeden Fall diskutiert. Jeder Redner versucht zu überzeugen. Aber irgendwann reicht das Reden, dann kommt der Moment der Entscheidung.
Zur Abstimmung, hebt die Hände.
Aber wer zählt das?
Die Beamten. Sie schätzen die Mehrheit. Es geht schnell. Nicht immer exakt, aber meist eindeutig.
Und wenn es nicht so klar ist?
Dann kann neu gezählt werden. Oder man nutzt andere Verfahren. Nicht immer wird per Handzeichen entschieden.
Was ist das?
Das sind Scherben. Ostraker. Manchmal stimmen wir auch so ab.
Man stimmt mit Tonscherben ab?
Ja. Wenn wir glauben, jemand wird zu mächtig, schreiben wir seinen Namen darauf.
Und dann wird er bestraft?
Nicht bestraft, verbannt. Für 10 Jahre. Zum Schutz der Demokratie. Tausende Stimmen sind dafür nötig. Erst dann gilt das Urteil.
Das klingt hart.
Vielleicht. Aber es soll verhindern, dass wieder einer alles bestimmt.
Und wer entscheidet, wer Beamter wird? Immer dieselben?
Nein, viele Ämter werden ausgelost.
Ausgelost?
Ja, ausgelost. Jeder Bürger hatte eine Chance. Das Los entscheidet. So bleibt die Macht verteilt. Nicht die Lautesten oder Reichsten allein regieren, sondern auch der Zufall schafft ein Gleichgewicht.
Aber sind alle dafür geeignet?
Nicht immer. Deshalb gibt es Prüfungen. Vorher und nachher. Und Verantwortung. Manche wichtigen Ämter werden aber auch gewählt.
Die Abstimmung beginnt.
Armin Himmelrath war das über die Anfänge der Demokratie in Athen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Kleisthenes. Wie versprochen, ich hatte ja eben schon gesagt, dass wir mal versuchen wollen, den etwas näher kennenzulernen. Professor Charlotte Schubert hat an der Uni Leipzig gelehrt und ist Expertin für die griechische Antike. Hallo, Frau Schubert.
Guten Tag.
Frau Schubert, was wissen wir denn über Kleisthenes? Was war das für ein Mensch? Wo kam der her?
Über ihn als Person wissen wir praktisch kaum etwas. Wir wissen relativ viel im Vergleich auch zu anderen über seine Herkunft, also seine Familie, die Zugehörigkeit dieser Familie, also zu einem auch überregional agierenden Elitennetzwerk. Und wir wissen auch eine ganze Menge über seine politischen Aktionen, also nicht nur die Reform selbst, sondern was dieser Reform vorausging, die Kämpfe, die Umstürze und auch die militärischen Aktionen.
Es herrschten ja damals in Athen die Peisistratiden, also Peisistratos und seine Söhne, die ja als Tyrannen galten. Zählte denn die Familie von Kleisthenes zu den Unterstützern der Peisistratiden?
Ja und nein. Also die Peisistratiden, also das heißt Peisistratos der Vater und dann eben später als seine Nachfolger die beiden Söhne Hippias und Hipparch, haben seit etwa Mitte des 6. Jahrhunderts Athen politisch dominiert, hatten aber auch sehr viel Gegenwind und auch Gegner und vor allem eben die Familie des Kleisthenes, die Alkmeoniden. Das war damals der Anführer dieser Familie, dieses Netzwerkes, war Megakles. Und Megakles war der Hauptgegner des Peisistratos. Zeitweilig haben sie sich dann aber auch verbündet. Dann hat Megakles seine Tochter Peisistratos zur Frau gegeben. Die Ehe scheiterte aber. Dann gab es also auch wieder die nächsten Auseinandersetzungen. Dann wissen wir, dass nach dem Tod des Peisistratos, als seine Söhne die Herrschaft übernommen haben, 528 vor Christus, es wohl wieder eine Phase der Zusammenarbeit gegeben haben muss, weil wir wissen, dass Kleisthenes 525 vor Christus Archon, also das war das höchste Amt damals in Athen war. Aber kurz danach sind die Alkmeoniden offensichtlich wieder im Exil gewesen, also es muss es wieder zu einem massiven Zerwürfnis zwischen Peisistratiden und Alkmeoniden gekommen sein. Und von diesem Exil aus hat Kleisthenes mehrere Umsturzversuche unternommen, um die Herrschaft der Peisistratiden, also Hippias und Hipparch, in Athen zu beenden. Die ersten Versuche sind also kläglich gescheitert. Man hat militärische Aktionen unternommen, haben die Peisistratiden zurückwerfen können. Und dann hat Kleisthenes etwas sehr Geschicktes gemacht. Er hat sich mit Sparta verbündet. Mhm. Und die Spartaner waren sehr orakelgläubig. Für jede Aktion, die die Spartaner unternommen haben, haben sie vorher beim Orakel in Delphi nachgefragt, ist das in Ordnung? Hat das die Billigung des Gottes Apollon? Und die Alkmeoniden unter Führung von Kleisthenes haben nun eine sehr interessante Aktion durchgeführt. Sie haben gesagt, sie bauen den Apollontempel in Delphi neu auf und sie haben ihn offensichtlich auch sehr viel prächtiger aufgebaut, als es vorher war. Auf diese Art und Weise haben sie sich das Wohlwollen des Orakels erkauft und dieses Orakel, das heißt die Pythia, hat jedes Mal, wenn die Spartaner nach Delphi kamen und gefragt haben, sollen wir dies oder das machen, gesagt, ja, aber außerdem noch die Tyrannis der Peisistratiden in Athen stürzen.
Sie müssen uns mal ein bisschen kurz erklären, was dieses Orakel war.
Also das Orakel in Delphi ist der Tempel des Apollon gewesen, des Gottes Apollon. Mhm. Dieser Tempel für Apollon hatte eine bestimmte Struktur mit einer Priesterin, die als Orakel fungiert hat, als Sprecherin des Gottes Apollon.
Okay.
Und wenn jemand eine bestimmte Anfrage an das Orakel gerichtet hat, dann hat diese Priesterin im Namen des Gottes Apollon eben die Antwort gegeben. Und für die Spartaner war das extrem wichtig. Und das war von Kleisthenes ein sehr geschickter Schachzug, um sich die Unterstützung der Spartaner zu sichern, die eigentlich mit den Peisistratiden auch verbündet waren. Aber das Orakel und dessen Initiative war dann wichtiger. Dann haben die Spartaner verschiedene Interventionen durchgeführt, sind also mehrfach in Attika einmarschiert und haben es dann auch geschafft, die Peisistratiden zu stürzen. Die mussten also dann Athen verlassen, haben ihr Vermögen mitgenommen und sind dann eben ihrerseits ins Exil gegangen.
Frau Schubert, ich habe mal noch eine Frage so grundsätzlich zu der Art, wie die Menschen damals eigentlich gelebt haben und was die eigentlich politisch erwirken konnten. Also gab es damals für den, ich sage jetzt mal normalen Bürger, eigentlich überhaupt eine Möglichkeit der politischen Beteiligung?
Das hing davon ab, wie die politische Beteiligung organisiert war. Da gab es ganz unterschiedliche Formen in Griechenland und Kleisthenes hat in Athen eine Neuorganisation der Bürgerschaft durchgeführt. Wir nennen das immer die Phylenreform, aber es war wesentlich mehr, weil es nämlich nicht nur darum ging, wo hat jemand gelebt, wo konnte jemand wählen, wen konnte jemand wählen, sondern es ging eben genau um den Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Wie hat sich das im Leben eines Bürgers dargestellt? Der erste ganz wichtige Punkt war, dass alle Bürgerlisten neu geschrieben wurden. Und in diese Listen hat Kleisthenes auch Nichtbürger aufgenommen, also Fremde und Sklaven. Das war sensationell damals und auf die Art und Weise hatte natürlich auch seine Anhängerschaft vergrößert. Ein anderer Punkt war, dass er diese Neuorganisation auch verbunden hat mit religiösen und kultischen Praktiken. Und das war das, was im konkreten alltäglichen Leben eines attischen Bürgers mindestens so wichtig war wie die Frage, wann kann ich wo wen wählen oder wo kann ich wählen. Die Frage, wer beteiligt sich an den großen Festen? Das war das Fest für Athena, also die Göttin für Athen, die Schutzgöttin Athens. Und das war eben auch das große Fest für den Gott Dionysos, in dessen Zusammenhang dann die Tragödien und Komödien aufgeführt wurden und eben auch Wettkämpfe durchgeführt wurden, an denen sich alle Bürger beteiligt haben. Und genauso eben bei dem Fest für Athena, das Panathenäenfest. Auch bei diesem Fest wurden Wettkämpfe durchgeführt, wo die einzelnen Phylen, also die Bürger selbst, aufgetreten sind und gegeneinander angetreten sind. Und diese Wettkämpfe, sozusagen auch als kultische Praxis zu sehen, waren das entscheidende Moment, mit dem es Kleisthenes gelungen ist, diese Reform auch zum Leben zu erwecken und das Leben sozusagen der einzelnen Bürger in Athen damit neu zu gestalten. Noch ein drittes Element. Kriege waren damals Alltag und diese Reform, die Kleisthenes durchgeführt hat, war auch eine Militärreform. Das heißt, diese neuen Phylen, die er eingerichtet hat als Element, in dem eben alle Bürger auch repräsentiert waren, waren auch gleichzeitig militärische Abteilungen, in denen eben das Bürgerheer der Athener von da ab auch gekämpft hat. Das war auch ein sehr, sehr wichtiges Element für Zugehörigkeit, aber auch für Motivation, um das eigene zu verteidigen, Athen eben die eigene Bürgerschaft auch zu verteidigen.
Ganz viel von dem, Frau Schubert, was Sie jetzt gerade erzählt haben, hört sich so wahnsinnig modern an. Also Beteiligung aller Bürger, Sie haben das jetzt mehrfach gesagt, alle Bürger. Galt das denn wirklich für alle Menschen, die da gelebt haben?
Das ist immer die Frage nach der Zugehörigkeit von Frauen, Minderheiten und Sklaven. Frauen hatten kein Wahlrecht in Athen. Das muss man so ganz deutlich sagen. Sie hatten aber über die Beteiligung an religiösen und kultischen Praktiken durchaus auch eine wichtige Rolle. Und diese Rolle, das habe ich ja jetzt eben am Beispiel vom Delphi auch hier beschrieben oder eben am Beispiel dieser großen Feste, diese kultischen Praktiken hatten auch eine eminente politische Bedeutung. Und das ist etwas, was völlig anders sich darstellt, als wir das heute für politische Praktiken sehen. Und insofern würde ich sagen, dass die Frauen durchaus auch einen politischen Einfluss hatten, nur eben auf einer völlig anderen Ebene, als wir das heute sehen. Sklaven hatten keine politischen Rechte, das muss man auch ganz klar sagen. Sie waren eben in dieser Weise Beteiligung an kultischen Praktiken oder Beteiligung eben auch an politischen Prozessen eben nicht Teil der Bürgerschaft. Sie waren aber nicht rechtlos. Also das muss man auch sagen. Gerade in Athen gibt es Beschreibungen, dass Sklaven also durchaus auch Teil eben familiärer Verbünde waren, dass sie durchaus auch eher also Teil von Familienverbünden gewesen sind. Nur nochmal ganz klar, an den politischen Prozessen, wenn es darum geht, Wahlrecht, wer wählt wann wen und wer entscheidet auch politisch, da waren diese beiden Gruppen nicht beteiligt.
Professor Charlotte Schubert war das. Sie hat an der Uni Leipzig gelehrt und ist Expertin für die griechische Antike. Sie hat uns erste Einblicke gegeben in die Reformen des Kleisthenes und wir werden gleich nochmal intensiver darüber sprechen. Vielen Dank schon mal, Frau Schubert.
Danke auch.
Matthias, noch vor den Reformen von Kleisthenes, da hatte ja schon jemand versucht, Ordnung in diese chaotischen Athener Verhältnisse zu bringen. Ein gewisser Solon war das 600 vor Christus. Welche Reformen hat der denn eingeführt?
Also zunächst mal war Solon Staatsmann und Lyriker. Er wurde zum Archon bestimmt und er bekam den Auftrag, die Krise durch Reformen und Gesetzgebung zu beenden. Seine wesentlichen Reformen waren die Beseitigung der Schuldsklaverei und eine einkommensabhängige politische Beteiligung der Athener Bürger. Insgesamt setzte Solon auf die Solidarität der Gemeinschaft. Und das war wirklich erfolgreich. Als sein Reformwerk vollendet war, da verließ er nämlich Athen. Und deswegen mussten die Bürger Athens selbst dafür sorgen, dass die Reformen umgesetzt wurden und erhalten blieben. Solon bekam schon im 5. Jahrhundert vor Christus den Titel eines weisen Griechenlands.
So, und etwa 100 Jahre nach Solon, da kommt jetzt unser Kleisthenes und da kommen auch seine Reformen. Was war denn das Kernstück dieser Reformen?
Also Kleisthenes teilte die Gesellschaft in drei Bewohnergruppen ein. Stadt, Land und Küste. Und er legte die Wahlbezirke neu fest, indem er ein Drittel der männlichen Bevölkerung vom Land, aus der Stadt und von der Küste in einem dieser neuen Wahlbezirke zusammenfasste. In diesen Bezirken mussten die Bürger dann ihre Interessen bündeln und gemeinsam in der Volksversammlung mit einer Stimme vertreten. Dadurch sollte dann gewährleistet werden, dass alle Interessen gleichermaßen berücksichtigt wurden. Das zweite Grundprinzip von Kleisthenes war die Isonomie. In dem Wort Isonomie sind die Begriffe gleich und Gesetz enthalten. Bei Kleisthenes hieß das dann, dass alle vor dem Gesetz gleich sind. Und jeder hatte damit ein Anrecht auf gleiche Behandlung vor Gericht. Das war die Grundlage der attischen Demokratie und dieses Prinzip gilt ja auch heute noch in den modernen westlichen Demokratien. Es hat damals wie heute natürlich Auswirkungen. Gleiche Freiheit, gleiches Recht zu reden und seine Meinung zu äußern. Und all das sollte Tyranneien in Zukunft verhindern.
Zum Heute kommen wir später. Jetzt bleiben wir noch ein bisschen beim Damals. Wir sprechen jetzt über Inhalt und Bedeutung der Reformen des Kleisthenes. Etwas intensiver noch mit Uwe Walter. Er ist Professor an der Uni Bielefeld und Experte für die griechische Antike. Hallo, Herr Walter.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch. Herr Walter, einige Jahrzehnte vor Kleisthenes, da hat sich ja schon Solon Gedanken gemacht über eine politische Neuordnung. Wie viel dieser Solon-Reformen steckt denn drin in den Reformen des Kleisthenes?
Die Solon-Reformen waren eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass Kleisthenes das überhaupt anpacken konnte. Das geht los mit dem Verbot der sogenannten Schuldknechtschaft. Also dass athenische Bürger, ärmere athenische Bürger, die in Schwierigkeiten gekommen waren, irgendwie sich Hilfe suchten, Mittel ausliehen oder Geld aufnahmen, obwohl es das eigentlich noch gar nicht gab. Und dadurch in Abhängigkeit von stärkeren, von reicheren Bürgern geraten sind. Und damit drohte eigentlich etwas, was in vielen anderen frühen Gesellschaften gang und gäbe war, nämlich so klientele Abhängigkeiten von kleineren Leuten zu den größeren. Damit macht Solon Schluss. Er schafft die Schuldknechtschaft ab und verbietet sie auch für die Zukunft. Weiter, Solon fördert Gewerbe und Handwerk in Athen und schafft damit die Voraussetzung, dass Athen so etwas wie modern gesagt zu einer Exportnation wird. Außerdem schafft er den Areopag als einen Gerichtshof, der dafür zuständig ist, gewaltsame Auseinandersetzungen innerhalb des athenischen Adels irgendwie einzuhegen, zu sanktionieren und damit für eine friedlichere politische Kultur zu sorgen. Und er integriert den athenischen Adel, der bisher relativ vereinzelt in diesem großen Territorium von Attika lebte und so vor sich hin wirtschaftete, den integriert er, indem er den sogenannten Rat der 400 schafft. Und in diesem Rat der 400 sitzen eben 400 ehemalige Amtsträger, die zu der Zeit noch ausschließlich aus der Oberschicht kommen. Und die finden nun in der Stadt Athen ihre gemeinsame Mitte.
Also ich habe jetzt rausgehört, dass es im Grunde ohne die Reformen des Solon, die Reformen des Kleisthenes so gar nicht hätte geben können.
Das kann man so sagen. Das kann man so sagen, weil Solon damit auch ganz wichtige Voraussetzungen geschaffen hat, überhaupt für die Art und den Stil von politischer Auseinandersetzung und politischer Entscheidungsfindung. Davon profitierte als erster paradoxerweise der nach ihm kommende Peisistratos, den wir ja immer so als Tyrann bezeichnen. Das ist insofern ein bisschen irreführend, als das Wort damals in Griechenland noch nicht so eine negative Konnotation hatte. Das war einfach ein besonders erfolgreicher, besonders öffentlichkeitswirksam agierender Aristokrat oder Adliger. Und der hat es also geschafft, sozusagen diese solonischen Institutionen irgendwie schon für seine Zwecke, für die Zwecke der Herrschaft seiner Person, seiner Familie zu nutzen. Aber generell kann man sagen, dass diese Zeit der Tyrannis, die gut eine Generation dauerte, die Staatlichkeit in Athen und die Öffentlichkeit in Athen ganz enorm gestärkt haben. Dass also dadurch, durch Solon und auch Peisistratos, man sagen kann, in Athen ist das Politische entstanden. Mhm. Also die Erfahrung, dass man also im Interesse der gesamten Polis handeln kann.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal auf den Kleisthenes gucken, ja, und seine Reform, wie können wir die beschreiben? Waren diese Reformen eine Art Überwindung der Tyrannei der Peisistratiden, mhm, oder war das ein Volksaufstand oder war das eine Reaktion der Elite auf die gesellschaftlichen Umstände? Wie würden Sie das beschreiben?
Also der ganz konkrete Auslöser des Ganzen war zunächst mal etwas ganz anderes, nämlich die Demütigung der doch großen und stolzen Polis Athen durch die Spartaner. Die hatten in Athen interveniert, um den Peisistratos zu stürzen, beziehungsweise seine Söhne, mhm, und waren dann danach einem anderen athenischen Adligen zu Hilfe gekommen, der nun seinerseits so etwas wie eine Alleinherrschaft errichten wollte. Und da sahen die Athener, dass ihr Militärwesen völlig auf den Hund gekommen war. Die waren also schlicht und einfach nicht mehr verteidigungsfähig. So ähnlich wie die Bundeswehr heute, kann man sagen. Und das heißt also, das Militärwesen musste erst einmal grundlegend reorganisiert werden. Und darum hat sich Kleisthenes gekümmert. Und das hieß für ihn, das war natürlich ein ganz zündender Gedanke, die Bürgerschaft insgesamt muss neu formiert, neu organisiert werden und muss in ganz neuer Art und Weise an den gemeinsamen Dingen teilhaben können. Es sollten jetzt nicht nur die Adligen, sondern alle Bürger aus diesem ja doch wirklich großen Territorium Attikas irgendwie im politischen Zentrum Athen präsent sein. Und das war eigentlich der Anstoß, das Militärwesen und die Reorganisation der gesamten Bürgerschaft.
Würden Sie denn sagen, dass die Kleisthenes-Reformen, so bezeichnen es ja westliche Demokratien heute gerne, die Wiege der Demokratie ausmachen? War das der erste Schritt wirklich in Richtung der Demokratie oder war der früher?
Nein, also Kleisthenes schafft das Institutionengefüge durch die erwähnte Neuorganisation der Bürgerschaft und vor allen Dingen den neuen Rat der 500, der so etwas wie eine Repräsentation von Bürgern aus ganz Attika darstellt. Und damit ist es der Volksversammlung, ist es aber eben auch diesem Rat möglich, politisch etwas zu bewegen. Aber die Demokratie, wie wir sie dann später sehen und auf die man sich gelegentlich dann auch in der Neuzeit und in der Gegenwart beruft, die wäre ohne die Perserkriege zwei Jahrzehnte später und vor allen Dingen auch die anschließende offen imperiale und expansive Politik Athens nicht entstanden. Mhm. Denn erst jetzt gab es durch die aktive, ja geradezu aggressive Außenpolitik in Athen ungeheuer viel zu entscheiden. Beinahe täglich mussten jetzt Nachrichten entgegengenommen, verarbeitet werden, mussten Handlungsalternativen erwogen, mussten Beschlüsse gefasst werden. Es gab durch diese aggressive Außenpolitik viel zu gewinnen und es wurden zugleich aber auch hohe Risiken eingegangen. Und all das förderte ganz ungemein eine breite und intensive Teilhabe vieler Bürger an den täglichen Angelegenheiten. Das brachte jetzt Debatten und Entscheidungen in einer hohen Dichte und einer hohen Reichweite. Und das ist letztlich der entscheidende Impuls für die Ausbildung der Demokratie.
Jetzt galten ja die Reformen des Kleisthenes, soweit ich weiß, nur in Athen und in den umliegenden Stadtstaaten. Wie war denn eigentlich das Verhältnis zum Rest von Griechenland, zu den Orten, die solche Reformen nicht hatten?
Nein, also nicht in den umliegenden Stadtstaaten, sondern die Demokratie organisierte und formierte Attika mit dem Zentrum Athen. Und in den umliegenden Polis, da gab es das, was wir bürgerstaatliche Ordnungen nennen. Da gab es auch Volksversammlungen, Räte, gewählte Amtsträger, die dann die Sache irgendwie unter sich aushandelten. Aber dort kam es eigentlich kaum je zu einer demokratischen Entwicklung, weil da einfach viel weniger zu entscheiden war und weil dort vielfach der Adel oder die Vornehmen die Sache letztlich in der Hand behielt und die Bürger auch ganz froh waren, wenn sie sich darum überhaupt nicht kümmern mussten. Das heißt also, die kleisthenischen Reformen haben die Voraussetzung dafür geschaffen, dass nach den Perserkriegen in der Polis Athen, aber auch nur dort, diese spezifische Demokratie entstehen konnte.
Galten diese Reformen eigentlich für jedermann oder auch für jede Frau zum Beispiel?
Nein, also sämtliche griechischen Bürgerstaaten, also sämtliche antiken politischen Ordnungen, soweit sie irgendwie republikanisch orientiert waren, betrafen die erwachsenen freien Männer, freien Bürger. Die Frauen waren integriert in das gesamte gesellschaftliche und politische System auf zwei Weisen, einmal in Religion und Kult. Es gab Priesterinnen und entsprechende Funktionen, auch kultische Feste, die also sich ganz überwiegend an Frauen richteten. Und zweitens spielten sie natürlich eine ganz zentrale Rolle in jedem einzelnen Haushalt. In jedem einzelnen Haushalt, der zwar einen männlichen Hausvorstand hatte, der aber gar nicht hätte existieren können, wenn da nicht eine klare Arbeits- und Verantwortungsteilung bestanden hätte. Und es gibt im Griechischen auch tatsächlich das Wort Bürgerin. Das ist tatsächlich überliefert. Eine stärkere politische Rolle von Frauen in Einzelfällen finden wir freilich erst etwa 200-300 Jahre später in einigen hellenistischen Staaten. Das ist dann eine ganz andere Kiste.
Ja, dann lassen Sie uns noch mal gerade auf die männliche Bevölkerung gucken. Kann man denn sagen, dass unter Solon und Kleisthenes und Perikles in Athen ein Ausmaß von Demokratie für die männliche Bevölkerung, zumindest mit Bürgerstatus, erreicht wurde, wie das später nie wieder so war?
Das kann man sicherlich sagen, denn durch die politische Gleichheit und die unmittelbare Selbstregierung der Bürgerschaft, die in der Demokratie verwirklicht wurde und die eben nach dem großen Perserkrieg, also nach 479, entstand, ist tatsächlich eine so nie wieder, würde ich meinen, dagewesenes Ausmaß an politischer Teilhabe und eines tatsächlich ungemein intensiven politischen Lebens. Die athenische Demokratie war insofern ein nicht wiederholbares welthistorisches Experiment, eine Singularität. Sie hat uns den Begriff geschenkt, davon kommen wir nicht runter, der freilich heutzutage, wie Sie wissen, durch verschiedene Attribute irgendwie qualifiziert werden muss. Also wir sprechen von einer parlamentarischen Demokratie, von einer populistischen, von einer illiberalen. Da gibt es ja ganz verschiedene Varianten.
Professor Uwe Walter war das. Er lehrt an der Uni Bielefeld und ist Experte für die griechische Antike. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Walter.
Ich danke Ihnen.
Matthias, Kleisthenes und Perikles gelten als Erfinder der Demokratie und tatsächlich lassen sich ja heute noch Spuren der alten Griechen in unserer Demokratie finden. Aber es gibt auch viele Unterschiede, richtig?
Ja, ich finde sehr viele sogar. Diese Reformen waren nämlich nicht in unserem Sinne demokratisch. Die politische Partizipation etwa galt nicht für Frauen, für Sklaven oder Arbeiter aus anderen Städten, obwohl diese Arbeiter schon dauerhaft in Athen wohnten. Das waren Fremde, sogenannte Metöken. Sie hatten keinen Bürgerstatus und waren von der politischen Beteiligung ausgeschlossen. Diesen Bürgerstatus erlangte man auch nur, wenn der Vater schon athenischer Bürger war. Später wurde das noch erweitert, dann musste auch die Mutter Athenerin sein. Diese Einschränkungen gelten auch für die Reform des Solon. Da waren die politischen Beteiligungsmöglichkeiten an das Einkommen gekoppelt. Aber für die antike Welt der Griechen waren all das revolutionäre Entwicklungen.
Was ist denn aus der Demokratie nach dem Untergang des Römischen Reichs im Westen in der Mitte des 5. Jahrhunderts geworden?
Also in Europa hat sie erstmal keine Rolle gespielt. Kaiser und Könige waren die prägenden Figuren der nächsten Jahrhunderte und lange Zeit herrschte die Vorstellung, dass Könige Teil einer göttlichen Weltordnung sind. Diese Weltordnung basierte auf der Bibel und der Vorstellung, dass Gott über den Papst den Menschen die Regeln eines christlichen Lebens mitteilt. Das war die geistliche Macht. Aber diese geistliche Macht stand unter dem Schutz der weltlichen Macht, also der Kaiser oder Könige. Sie schützten Papst und christliche Kirche und erhielten dafür den Segen des Papstes. Das war der Kern der Universitas Christiana, die den Christenmenschen Halt und Orientierung gab. Mit Demokratie hatte das wenig zu tun. Erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts, etwa bei der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung oder den europäischen Aufklärern, kamen die Vorstellungen der griechischen Demokratie wieder ins Spiel.
Ja, also dann gucken wir doch jetzt mal, wie viel Kleisthenes da noch drinsteckt in unseren modernen Demokratien. Das machen wir mit Professor Hans Vorländer. Er ist Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung. Er publiziert und forscht über die Geschichte der Demokratie. Hallo, Herr Vorländer.
Guten Tag.
Herr Vorländer, wie wurde denn die griechische Demokratie der Antike in der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung zum Beispiel des 18. Jahrhunderts gesehen und auch bewertet?
Ja, die hat eine große Rolle gespielt, genauso wie die Tradition, die aus Rom kam. Die Griechen hatten allerdings natürlich ein Modell anzubieten, was von großer Attraktivität war für die Neubegründung der USA, vor allen Dingen als eine Form der Demokratie. Denn die Griechen hatten natürlich ein direktdemokratisches System. Sie hatten eins, wo das Volk die Gesetze gab, sie ausführte und wo das Volk auch noch die Richterschaft stellte. Also insofern war das schon ein komplett demokratisches, volldemokratisches System. Das allerdings wurde zum Teil in den USA, als sie sich begründeten als selbstständiger Staat und dann im Zuge der Verfassungen, die dort gegeben wurde, zum Teil auch kritisch gesehen. Denn man hatte gewisse Vorbehalte gegenüber einem so kompletten, volldemokratischen, direktdemokratischen System, weil damit auch immer Unwägbarkeiten verbunden waren. Schon wie die Griechen, wie beispielsweise Platon, aber auch Aristoteles, immer sahen, dass eine Demokratie wankelmütig sein kann, wenn das Volk alles darf und alles tut und dass da auch Demagogen am Werk sein könnten. So hat man dann auch in den USA, in den Diskursen um die Begründung der Demokratie, sehr klar bemerkt, dass man so etwas eigentlich nicht unbedingt als die präferierte Staatsform ansieht, sondern man wollte dann eher auch noch Verfassung haben. Das kannten die Griechen nicht. Und man wollte eben auch die Grundrechte in irgendeiner Weise niederlegen, Grundrechtskataloge. Das gab es in den USA, aber das gab es natürlich in Griechenland nicht.
Okay, also was konkret ist denn tatsächlich aus der griechischen Demokratie sozusagen dann in die amerikanische Verfassung eingeflossen und was hat man wirklich außen vor gelassen?
Ja, man hat eben das direktdemokratische System nicht unmittelbar implementiert. Die Verfassung, wir müssen ja unterscheiden, es gab einmal die Verfassung in den Einzelstaaten 1776, fortfolgend nach der Unabhängigkeitserklärung. Das ist das eine und das andere ist die Verfassung von 1787, wo dann 1791 auch die Grundrechte hinzugefügt wurden. Das heißt, Verfassung, nein, gab es in Griechenland in der Form nicht. Was man aber natürlich mit übernommen hat, das war, dass man die Bürger und die Bürgerinnen natürlich zu jener Zeit noch nicht, genauso auch nicht wie die Sklaven, dass man aber die Bürger als Freie und Gleiche eigentlich betrachtete, die jetzt in der Lage sein müssen und können, eine Demokratie zu gestalten und auszufüllen.
Dann lassen Sie uns jetzt mal noch ein bisschen näher ranrücken an uns. Welchen Einfluss hatte denn das antike Griechenland und die Demokratie dort auf uns, also aufs restliche Europa?
Das ist zunächst mal nicht so ganz direkt importiert worden, denn wir stehen eigentlich in Europa sehr stark unter dem Einfluss auch der Römischen Republik und der Tradition. Die Römer waren in ihrer Republik keine wirkliche Demokratie, so wie das in Griechenland war, sondern die Römer hatten eher eine starke Ausprägung von Rechten, das ist das, und von Gesetzen. Das hatte Athen eben nicht. Athen hat lange Zeit keine so große Rolle gespielt. Die Überlieferungsstränge liefen eher, wie gesagt, über Rom. Und auch Aristoteles musste ja erst wiederentdeckt werden. Er war lange Zeit gänzlich vergessen. Und die Römer hatten eben den Vorteil, dass sie sehr starken Einfluss hatten durch das Römische Reich auf die Gestaltung eben auch des Mittelalters. Und auch auf die frühe Neuzeit. Also von daher muss man sagen, ist zunächst einmal die römische Tradition stärker als die griechische Überlieferung.
Aber haben denn Grundprinzipien der griechischen Antike, der Demokratie der griechischen Antike bis heute in unseren Demokratien überlebt und gelten möglicherweise heute auch noch?
Ja, natürlich. Auch die Gesetzesherrschaft, die Gleichheitsvorstellung, die Vorstellung, dass Bürger sich an der Politik beteiligen sollten. Wer sich nicht an der Politik beteiligte, wurde sozusagen als ein Idiot, das bezeichnet als ein Idiot. Also insofern war aus der griechischen Überlieferung ganz klar ein sehr aktives Bürgerbild überliefert und markiert. Und das ist natürlich für eine, wie es in Griechenland gab, Polis-Demokratie, also eine Demokratie in der Stadt, war das schon sehr wesentlich. Bürger konnten sich dem Engagement nicht entziehen. Es gab sogar fast eine Pflicht. Das sehen wir heute in den liberalen Demokratien ein bisschen anders. Nicht jeder ist gezwungen, sich an der Politik zu beteiligen. Aber eine lebendige Demokratie lebt eben von dem Engagement von Bürgerinnen und Bürgern. Und diese Tradition stammt in der Tat aus der griechischen antiken Demokratiegeschichte.
Lässt sich eine direkte Linie von der griechischen Demokratie zu unserer modernen Demokratie heute, also zur Demokratie unserer Zeit, auch der deutschen Demokratie finden?
Nein, das lässt es sich eigentlich nicht, weil wir haben unterschiedliche Linien. Wir haben natürlich auch dann nachher die römische. Wir haben die stadtrepublikanische Tradition, die kommt aus Oberitalien. Wir haben die Tradition der freien Hanse- und Reichsstädte. Auch da gab es Formen von Selbstregierung der Bürger. Und dann haben wir natürlich in Deutschland und Mitteleuropa auch sehr starken Einfluss. Dann nachher von der amerikanischen Revolution, aber noch stärker von der französischen Revolution. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Traditionen, die dann zusammenfließen. Und unsere Demokratien und Verfassungen sind sozusagen Mischformen, nicht nur von den Institutionen her, sondern auch von den Gedanken, die aus Griechenland, aus Rom und aus anderen Regionen dieser Welt hier eingegangen sind.
Professor Hans Vorländer war das. Er publiziert und forscht über die Geschichte der Demokratie. Vielen Dank, Herr Vorländer.
Bitte sehr.
Matthias, zum Abschluss. Wie viel ist von Solon, Kleisthenes und den anderen Reformern aus der griechischen Antike denn bis heute bewahrt oder erhalten geblieben? Was sagst du?
Naja, also wir haben ja schon ein paar Prinzipien kennengelernt, etwa die Gleichheit vor dem Gesetz oder die Transparenz der Gesetze oder die Partizipation jedes Einzelnen an den Belangen der Gesellschaft. Aber es gibt auch noch etwas Grundsätzlicheres, das wir aus der Antike kennen. Demokratie garantiert jeder und jedem ein individuelles Leben mit Freiheiten in einem sehr, sehr weiten Rahmen und mit uneingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten. Jedenfalls gilt das alles auf dem Papier, zum Beispiel des Grundgesetzes in Deutschland. Deshalb gilt für mich, nichts ist besser als eine parlamentarische Demokratie. Wir müssen sie schützen und weiterentwickeln und vor jenen bewahren, die sie aushöhlen und zum Vorteil einiger verändern wollen. Das wäre nämlich das Gegenteil des Gewünschten und Beabsichtigten.
Demokratie, Philosophie und Staatslehre, das hat uns Griechenland hinterlassen und darauf sind wir hier in Europa ja auch immer noch mächtig stolz, auch wenn die griechische Demokratie keine lupenreine war, wie wir sie uns heute vorstellen. Das war Folge 5 von Eine Stunde History, jetzt mal der Reihe nach in 100 Folgen vom Anfang bis jetzt über die Reformen des Kleisthenes. Und in der nächsten Folge, da gründen wir die Römische Republik, dann wieder mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.